Die im Saal und alle, die zugeschaltet sind, herzlich willkommen. Bei der letzten Predigt, die uns Stefan gehalten hat, ging es um die Frage, warum ging Jesus oder geht Jesus nach Jerusalem? Ich habe mir als eine der abschließenden Fragen bei der Predigt notiert, da ging es um eine ganz persönliche Frage. Wenn ich mich recht entsinne, dann ging die ungefähr so: Willst du, brauchst du einen leidenden Christus? Ich habe dann persönlich drunter geschrieben nach der Predigt: Ja, Herr, ich brauche dich. Ich brauche dich vor allem für mein Heil. Außerhalb von dir, Herr Jesus, gibt es kein Heil, keine Rettung. Ich brauche dich aber auch im Alltag, in meinem Leben, in der Nachfolge. Herr Jesus, ich brauche dich. In diesem Bewusstsein bitte ich, dass wir uns nochmal neigen und auch für diese Stunde, für diese Betrachtung beten. Auch hier brauchen wir Jesus so dringend, dass er uns leitet. Herr, wir wollen das nochmal bekennen, gemeinsam. Wir brauchen dich wirklich, Herr Jesus. Wir brauchen dich. Wir haben dich gebraucht für unser ewiges Heil, als du uns gerufen hast, du uns angenommen hast, durch dein Blut uns gereinigt. Herr, wir haben dich so dringend gebraucht, um von unserer Schuld und Sünde frei zu werden, erkauft zu werden für Gott, den Vater. Wir bekennen aber auch, Herr, in der Nachfolge jeden Tag neu, wir brauchen dich, Herr Jesus. Wir brauchen deine Gnade und Güte, wir brauchen deine Hilfe und deine Treue, Herr Jesus, um den Tag zu bestehen, um in der Nachfolge zu bestehen, brauchen wir dich. Und so beten wir auch jetzt, wenn wir in dein Wort hineinblicken. Danke, dass es möglich ist. Herr, wir beten, dass dein guter Geist uns leitet, im Reden und im Hören. Herr, dass du geehrt wirst. Dein Name soll groß werden in unserer Mitte. Amen. ...1978, muss im Herbst gewesen sein, da fährt der damals 11-jährige Ewald in die Nachbarstadt, um seinen Freund Peter zu besuchen. Seine Eltern machen eine klare Ansage: Achte darauf, es gibt einen letzten Bus am späten Nachmittag, dass du den nicht verpasst. Es kam, wie es kommen musste. Jungs spielten Ball, waren abgelenkt. Und dann packt sich der Ewald, da packe ich mich an den Kopf und denke: Was hast du jetzt gemacht? Der letzte Bus ist weg. Ich rannte so schnell ich konnte zu der Bushaltestelle. Niemand mehr da. Es fing langsam an, dunkel zu werden. Ich wusste, in einiger Entfernung, ich schätze vielleicht in 1,5 Kilometern Entfernung, war der Busbahnhof. Meine letzte Hoffnung. Ich renne zum Busbahnhof. Unterwegs schon bleibe ich immer wieder am Straßenrand stehen und versuche, ein Auto anzuhalten. Niemand hält an. Ich komme am Busbahnhof an. In der Zwischenzeit ist es dunkel. Und ich bettel jeden Busfahrer an, der da gerade noch ist, er möge mich doch bitte nach Hause fahren. Keine Chance. Ich laufe kreuz und quer über den Platz. Es waren noch einige da, aber sie hatten alle Feierabend, schlossen ihre Fahrzeuge ab und gingen davon. Ich rannte vom Busbahnhof raus auf die Straße und winkte und schrie, dass mich jemand mitnimmt. Keine Chance. Nun, da war mir klar, ich muss wohl oder übel zu Fuß los. Ich hatte keine Ahnung, wie lange es dauern wird. Irgendwann mittendrin hält ein Motorradfahrer an, nimmt mich mit. Es stellt sich heraus, Es war ein Freund der Familie und er brachte mich heim. Also ein Happy End. Dieser rufende Junge am Straßenrand, ich gebe zu, ich habe geweint, ich hatte Angst, kam mir in der Vorbereitung nochmal in den Sinn, so ganz persönlich, als ich die Geschichte las, die wir jetzt gemeinsam lesen. Da saß nämlich auch jemand am Straßenrand und rief. Und er muss wohl sehr laut gerufen haben. Auch da war eine Verzweiflung zu hören. Nun, versteht mich jetzt nicht falsch. Ich möchte den Ernst der Geschichte in Lukas Kapitel 18 keinesfalls vergleichen mit dem, was der Elfjährige damals erlebte. Aber dieser Rufende am Straßenrand, der stand mir schon vor Augen, als ich diese Geschichte las. Ich bitte euch, Lukas 18 aufzuschlagen. Wir sind in der laufenden Betrachtung ab Vers 35. Lukas 18 ab Vers 35. Es geschah aber, als er, Jesus, sich Jericho näherte, da saß ein Blinder am Weg und bettelte. Und als er die Menge vorüberziehen hörte, erkundigte er sich, was das sei. Da verkündeten sie ihm, dass Jesus, der Nazarener, vorübergehe. Und er rief und sprach: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Ich finde es so unerhört, was jetzt kommt. Und die vorangingen, geboten ihm, er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Da blieb Jesus stehen und befahl, dass er zu ihm gebracht werde. Und als er herangekommen war, fragte ihn und sprach: Was willst du, dass ich dir tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend. Dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und das ganze Volk, das dies sah, lobte Gott. Ich liebe diesen Abschnitt. Ich habe ihn nicht ausgesucht, er wurde mir zugeteilt. Gleich als der Dienstplan kam und ich gesehen habe, dass es dieser Abschnitt wird, war ich schon ermutigt. Ich will nicht sagen, dass mir die Vorbereitung leicht gefallen ist, ist immer eine Herausforderung, aber dieser Abschnitt ist einfach nur wunderbar. Kurz zum Kontext und eine kurze Erklärung, wo wir uns da jetzt gerade befinden. Wir hörten es, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Ich füge hinzu, er ist schon fast da. Also schon im nächsten Kapitel, in Kapitel 19, werden wir Einzelheiten darüber erfahren, wie Jesus nach Jerusalem kommt. Also er ist kurz davor. Warum kurz davor? Er ist in Jericho, der sogenannten Palmenstadt, und diese liegt circa 40 Kilometer von Jerusalem entfernt. Also wirklich nicht weit weg, zu Fuß natürlich immer noch eine Strecke. Ich komme gleich noch mal kurz drauf. Jericho, sagt man, ist heute die älteste bewohnte Stadt der Welt. Also da gibt es Ausgrabungen, gibt es Beweise. Es ist eine sehr, sehr alte Stadt, davon gibt es mehrere, aber bewohnt ist Jericho, als bewohnte Stadt ist Jericho die älteste Stadt der Welt. Gleichzeitig ist Jericho die tiefstgelegenste Stadt der Welt. Also mit circa 250 Meter unter Normalnull, ist Jericho sehr tief gelegen und als bewohnte Stadt die tiefstgelegenste. Wenn wir jetzt Jerusalem dazu nehmen, mit 750 Meter über Normalnull, dann liegt zwischen Jericho und Jerusalem 1000 Meter. Das ist so die Wasserkuppe ungefähr. Also durchaus eine Höhe, die zu überwinden ist. Und jetzt kommt es. Diese Strecke, wenn man die gehen wollte, es war schon kein Spaziergang. Weil lange Strecken, große Strecken von diesen 40 Kilometern Wüste waren. Wir lesen in den Evangelien, dass Jesus in der Nähe von Jericho in der Wüste war, um vom Satan versucht zu werden. Und wenn man diese Geschichte liest, kriegt man eine Ahnung, was war da los, was war das für eine Gegend. Oder wenn wir die Geschichte vom barmherzigen Samariter lesen, nicht, wo Räuber einen Mann überfallen und fast totschlagen. Es war auch eine gefährliche Gegend. Also Jesus stand noch ein Weg bevor nach Jerusalem, der sicherlich kein Spaziergang werden wird. Und wenn man jetzt noch das, was wir in der letzten Predigt gehört haben, dazu nehmen, gedanklich mit dem Herzen dazu nehmen, dann war dieser Weg sicherlich ein sehr schwerer für ihn. Heute in diesem Ereignis ist Jesus also auf dem Weg nach Jericho, so berichtet uns der Evangelist Lukas. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Geschichte gelesen habt oder wenn ihr diese Geschichte lest und vielleicht so im Hinterkopf habt, es gibt diese Geschichte ja noch bei Matthäus und bei Markus und vielleicht habt ihr dann verglichen und möglicherweise ging es euch oder geht es euch dann so, wie es mir auch ging, immer wieder, gerade als junger Christ, dann lese ich bei Lukas, Jesus geht nach Jericho und trifft auf einen Blinden. Dann lese ich in Matthäus, Jesus geht aus Jericho heraus und trifft auf zwei Blinde. Markus schreibt, Jesus geht aus Jericho heraus und trifft auf einen Blinden. Ja, was denn jetzt? Ich habe mich die ganze Weile mit beschäftigt. Natürlich können wir das heute und hier nicht zu 100% auflösen. Mein Eindruck und auch mein Vorschlag, um mit dieser Einleitung jetzt dann abzuschließen. Viele Ausleger sind der Meinung, dass folgende Auflösung richtig wäre. Ich schließe mich an. Jesus samt Jüngern und der Menschenmenge kommt aus dem alttestamentlichen Jericho und geht in das neu erbaute von Herodes und trifft dazwischen auf zwei Blinde und Bartimäus ist der Wortführer. Wenn man das so annehmen kann, dann löst sich das sehr schnell auf. Kann durchaus so gewesen sein, möglicherweise war es so. Wir lassen das einfach mal so stehen und konzentrieren uns auf das, was uns im Text heute berichtet wird. Als ersten Punkt möchte ich auf das historische Ereignis eingehen. Also, auf das, was dort geschehen ist, ich betone, nicht geschehen sein soll. Okay? Mich ärgert das immer, wenn ich dann im Radio oder im Fernsehen oder sonst irgendwo ein Gespräch mitbekomme, wenn über die Bibel und solche Ereignisse berichtet wird, dann kommt, es soll so gewesen sein. Dann würde ich am liebsten durchs Mikrofon kriechen und sagen, es war so. Es ist tatsächlich geschehen. Wir nehmen es so an als Ereignis, nicht eine Geschichte, die irgendwas verdeutlichen soll, kein Gleichnis, sondern Ereignis. Es war tatsächlich so, es ist so geschehen. Ein Blinder oder zwei werden sehend. Jesus Christus ist mit einer Menge Menschen, seine Jünger sind dabei, in Jericho. Ein Blinder sitzt am Wegesrand und bettelt. Für die damalige Situation nicht wirklich etwas Ungewöhnliches. Kam immer wieder vor. Da saßen Lahme, da saßen Blinde und waren buchstäblich auf die Almosen der Menschen angewiesen. Blinde waren Ausgestoßene. Sie konnten am gesellschaftlichen Leben nicht teilnehmen. Sie konnten auch nicht selbst für sich sorgen, einer Arbeit nachgehen oder ein Feld bewirtschaften oder irgendetwas, leuchtet uns alles ein. Der Unterschied zu heute war damals, es gab keine sozialen Auffangprogramme, die von der Regierung irgendwie ins Leben gerufen wären, um solche Menschen zu bezahlen und ihnen das Leben zu ermöglichen. Sie waren buchstäblich auf die Almosen angewiesen. Was blieb ihnen anderes übrig, als sich in den Staub der Wege zu setzen und die Menschen, die vorbeikommen, anzubetteln: Bitte gib mir einen Almosen, dass ich den Tag überlebe. Blinde sehen nichts, aber ich weiß nicht, ob du einen Menschen kennst, der entweder blind geboren wurde oder erblindet ist und schon länger blind leben muss. Blinde sehen nichts, aber sie entwickeln bei den anderen Sinnesorganen oft überdurchschnittliche Fähigkeiten. Zum Beispiel hören sie dann besonders gut. Unser Andi, ihr werdet das in der Zwischenzeit wissen, wir hatten 5 Jungs. Der mittlere, der Andreas, ist mit 22 Jahren verstorben. Er war schwerstbehindert, unter anderem konnte er praktisch nichts sehen oder kaum etwas sehen. Die Ärzte waren sich nicht ganz einig, was er sehen kann, wie viel er sehen kann, weil es nicht an den Augen lag, sondern am Gehirn. Gehirnzellengruppen waren abgestorben, deshalb konnte er praktisch kaum was sehen. Was uns immer wieder erstaunt hat, wie gut er hören konnte. Beispiel: Er liegt mal wieder in seinem Zimmer, hört gerne Musik, die CD ist irgendwann abgelaufen. Wir kommen in das Zimmer, er liegt praktisch mit dem Rücken zur Tür, sieht nicht, wer da reinkommt oder ob jemand reinkommt. Wir schleichen uns an, um zu sehen, wie geht's ihm denn gerade. Und dann bleibe ich in der Tür stehen, im Türrahmen und beobachte ihn. Es dauert 2-3 Sekunden, dann dreht er den Kopf nach hinten. Er hat mich gehört, ich habe mich rangeschlichen. Ich habe mich oft gefragt, könnte das ein normaler Mensch auch so hören? Was ich sagen will ist, ein Blinder, so wie auch er hier, die Bibel gibt ihm den Namen Bartimäus, hat nichts gesehen, aber gehört hat er sehr gut. Und so wundert es einen nicht, dass er das, was von Jesus im Land erzählt wurde, schon lange vernommen hat. Anders kann ich es nicht erklären, wie er hier reagiert. Er wird schon lange gehört haben, da gibt es einen Jesus von Nazareth, und er tut Wunder. Und dann sitzt er da am Wegesrand im Staub und denkt drüber nach und kommt zu einer persönlichen Entscheidung. Dieser Jesus von Nazareth ist der Sohn Davids. Und genau so ruft er Jesus dann auch. Er wird gehört haben, dieser Jesus heilt Kranke. Da sind Lahme wieder gesund, sie springen. Da sind Blinde, sie sehen wieder. Da sind sogar Tote ins Leben zurückgerufen worden. Er denkt drüber nach und trifft eine Entscheidung: Dieser Jesus von Nazareth muss der Sohn Davids sein. Jetzt kommt also diese Menge, diese lärmende Menge in seine Nähe. Er fragt, nachdem er das gut hört, dass da Menschen kommen, er schätzt es ein, eine größere Menge, und er fragt laut: Was passiert hier gerade? Wer kommt denn da? Und dann gibt es Menschen, die ihm diese wunderbare Antwort geben: Jesus von Nazareth kommt vorbei. Ein lang ersehnter Moment, so stelle ich mir das vor, für diesen blinden Mann. Nachdem in seinem Herzen schon diese Überzeugung gereift war, Jesus von Nazareth muss der Sohn Davids sein. Ich glaube das, dass das der Sohn Davids ist. Seit diesem Moment muss ihn ein Wunsch umgetrieben haben. Ein Herzenswunsch, Jesus möge doch bitte irgendwann bei ihm auftauchen. Er selber kann nicht dahin. Und so sitzt er da und denkt darüber nach und hofft. Und jetzt hört er, Jesus von Nazareth kommt. Wisst ihr, da hat er nicht lange nachgedacht. Deshalb ist mir persönlich klar, in seinem Herzen war das vorher schon alles gereift. Nachdem er hört, Jesus von Nazareth kommt, ruft er sofort laut hinaus, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich mein. So ruft nicht jemand, der vorher keine Ahnung hat, wer dieser Jesus ist. So ruft jemand, der vorher in seinem Herzen die Dinge bewegt, abgewogen, angenommen und sich entschieden hat, Jesus von Nazareth ist der Sohn Davids. Wer ist denn der Sohn Davids? Nun, was für ihn und für die Menschen damals vollkommen und sofort klar war, ist uns möglicherweise nicht klar. Was heißt denn bitte der Sohn Davids? Es ist ein Titel. Erlaubt es mir genauer zu sagen, ein königlicher Titel. David, der große König Israels, hat von Gott die Zusage bekommen, und die lesen wir jetzt mal in 1. Chronik 17. Wichtig in diesem Zusammenhang zu verstehen, was meint denn dieser Blinde, wenn er ruft, Jesus, du Sohn Davids. 1. Chronik 17, ab Vers 11. Der Prophet Nathan bekommt den Auftrag von Gott, David Folgendes auszurichten. Die Geschichte ist ja die, David wollte für Gott einen Tempel, ein Haus bauen. Nathan ermutigt ihn erst, geht nach Hause und auf dem Heimweg stoppt Gott den Propheten Nathan und sagt, geh zurück zu David und sage ihm Folgendes. Nathan kommt und spricht zu David. Und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, David, sprich, wenn dein Leben hier zu Ende geht, so dass du zu deinen Vätern hingehst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der von deinen Söhnen sein wird, und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird mir ein Haus bauen, und ich werde seinen Thron auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Und ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie von dem weichen ließ, der vor dir war, sondern ich will ihn auf ewig über mein Haus und mein Königreich einsetzen, und sein Thron soll auf ewig feststehen. Also, wenn ihr aufgepasst habt, in diesem kurzen Text dreimal die Aussage von Gott auf ewig. 1. Chronik 17, 11 bis 14. Eine Prophezeiung auf den Messias. Er wird ein Sohn Davids sein, das heißt, er wird ein Nachkomme Davids sein, menschlich gesehen. Gleichzeitig wird er aber der Sohn Gottes sein. Und Gott selbst sagt, sein Thron wird auf ewig bestehen. Dreimal in diesem kurzen Abschnitt. Auf ewig. Das heißt, hier geht es nicht um einen, normalen Nachkommen des Königs. Hier geht es um den Sohn Gottes, um den Messias. Noch eine zweite Stelle. Jeremia 23, 5 und 6. Jeremia 23, 5 und 6. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken, der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Noch eine wunderbare Prophezeiung auf den Messias, auf den Sohn Gottes, der aus damaliger Sicht noch kommen sollte, als Nachkomme Davids. Und eine letzte Stelle, Matthäus 12, Verse 22 bis 23. Und da merken wir schon, dass diese Stellen aus dem Alten Testament im Volk damals präsent waren. Also, die Menschen damals wussten um diese Stellen, wussten um diese Prophezeiungen. Sie wussten, wenn der Messias kommt, dann wird es ein Sohn Davids sein. Matthäus 12, ab Vers 22. Da wurde ein Besessener zu ihm, zu Jesus gebracht, der blind und stumm war, und er heilte ihn, sodass der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Und jetzt kommt es. Und die Volksmenge staunte und sprach: Ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Für die Menschen damals war klar, wenn der Messias kommt, das wird der Sohn Davids sein. Der Titel war klar, der stand schon fest. Und wenn er kommt, wird er bestimmte Dinge tun. Unter anderem wird er Blinde sehend machen. Er wird den Stummen den Mund öffnen, dass sie wieder reden. Und viele andere Dinge. Und das passiert jetzt gerade hier in Matthäus 12. Und das Volk steht da und ist baff. Ist das etwa Davids Sohn? Vielleicht ist das sogar eine rhetorische Frage. Vielleicht wollten sie sagen, das ist doch Davids Sohn. Wer könnte das sonst tun? Wir kommen zurück zu unserem Abschnitt, Vers 39. Der Blinde ruft: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und dann gibt es Menschen, wörtlich steht hier, die vorangingen, geboten ihm, er solle schweigen. Also ganz ehrlich, so ganz ohne Ärger in mir komme ich nicht über diesen Satz hinweg. Das sind tatsächlich Menschen, die um Jesus herum sind. Stellen wir uns so eine Menschentraube vor, ich habe keine Ahnung, 50, 100, 200 Menschen. Einige von ihnen laufen vor. Jetzt hören sie diesen Blinden rufen. Was machen sie? Sagen wir es mal platt im heutigen Deutsch. Halt den Mund. Jetzt halt endlich den Mund. Sie geboten ihm, er solle schweigen. Ich frage mich, was ging da vor? Diese Menschen maßten sich an, im Auftrag von Jesus zu sprechen, so nach dem Motto, nee, Jesus will das jetzt gerade nicht. Ich habe keine Ahnung, welche Motivationen sonst da waren. Vielleicht, ich muss Jesus jetzt da vor irgendwas Unangenehmen bewahren, er hat Wichtigeres zu tun. Und vielleicht merkt ihr schon, es ist gerade mal 3 Wochen her, da hatten wir in der Predigt eine etwas ähnliche Situation. Da kommen Eltern mit kleinen Babys, kommen zu Jesus, wollen, dass Jesus diese Babys segnet. Was machen die Jünger? In dem einen Evangelium steht, sie fuhren sie an. Ja, das war jetzt nicht eine nette Geste, so nach dem Motto, ach, könnt ihr vielleicht später wieder kommen? Nein, nein. Bleibt fern, geht weg. Und über Jesus heißt es dann dort, je nach Evangelium, je nach Übersetzung, er wurde unwillig, ungehalten, sehr verärgert. Jesus war sehr verärgert über die Reaktion dieser Menschen, die Eltern mit ihren Kindern wegschicken wollten. Und wir wissen, wie das ausgeht. Jesus nimmt die Kinder, er herzt sie, er segnet sie. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er stellt sie als Vorbild dar für die Erwachsenen, für die Jünger. Ich weiß nicht, ob du Ähnliches erlebt hast in deinem Leben. Mein Eindruck ist, es gibt immer wieder Menschen, die maßen sich an, im Auftrag Gottes zu sprechen und machen dabei genau das Gegenteil von dem, was Gott will. Ich denke an ein Gespräch, das liegt jetzt einige Jahre zurück, mit einem evangelischen Pfarrer in einer JVA. Das Anliegen war, mit ihm gemeinsam die Anstaltsleitung dazu zu bewegen, dort regelmäßig Gottesdienste durchzuführen. Er war sozusagen der verantwortliche Seelsorger und man wies uns an, erst mit ihm zu reden. So sitze ich also mit ihm zusammen und wisst ihr, ich kann euch heute sagen, eines der wirklich anstrengendsten Gespräche im geistlichen Sinn, die ich je geführt habe. Ein evangelischer Pfarrer, der über die Freikirchen geschimpft hat, der das Wort Gottes relativiert hat, wo es nur ging. Man müsste die Botschaft vom Kreuz neu interpretieren und was wir Freikirchler uns alles vorstellen und man darf diese Kirchen gar nicht zu diesen Leuten lassen. Ich bin raus, ich war tiefst traurig. Ich war innerlich wirklich geschlagen. Wie ist sowas möglich? Da sind Menschen unterwegs mit einem großen Schild auf der Brust, evangelisch. Eigentlich müsste man doch davon ausgehen, sie haben das Anliegen, das Evangelium Jesu Christi weiterzugeben. In diesem Fall war es genau das Gegenteil. Und es gibt leider viele andere Fälle. Da gab es aber noch eine andere Menschen, eine andere Gruppe in dieser Traube. Als dieser Mann rief, er fragte, dann sagten sie, es ist Jesus von Nazareth, der da kommt. Was für eine edle Menschengruppe. Menschen, die, wenn sie die Gelegenheit haben, auf Jesus hinweisen, wenn gefragt wird, auf ihn, den Retter, hinweisen. Etwas Wunderbares. Nun, von dem Blinden hören wir, dass er sich nicht einschüchtern lässt. Er ruft weiter, obwohl er bedroht wird, obwohl man ihm gebietet, er möge den Mund halten, interessiert ihn nicht. Er ruft umso lauter, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und jetzt kommt mit Vers 40 etwas Wunderbares. Da fühle ich mich wie im Zentrum des Evangeliums der Liebe Gottes. Da heißt es wörtlich, Jesus Christus blieb stehen. Was für ein wunderbarer Moment, was für ein wunderbarer Heiland. Jesus Christus bleibt stehen, nachdem er hört, da ist jemand, der ihn um Erbarmen anruft, der Hilfe braucht, der Rettung braucht, der Heilung braucht. Jesus Christus nimmt sich Zeit für den Ausgestoßenen. Er hört die verzweifelte Stimme des Verlorenen. Und wisst ihr, Jesus Christus lässt sich rufen. Er reagiert aktiv auf dieses Rufen. Er bleibt stehen, ja, und er geht sogar noch weiter. Er lässt den Blinden zu sich führen. Das heißt, er reagiert ganz persönlich auf diesen Mann. Wisst ihr, was hier noch passiert in dem Moment, als Jesus darauf reagiert? Wir erinnern uns, er wurde ja, du Sohn Davids, gerufen. Als Jesus bewusst darauf reagiert und auf den Blinden eingeht, gibt er ihm Recht. Jesus sagt mit seiner Handlung, ich bin der Sohn Davids. Er hat es nicht abgelehnt, so nach dem Motto, was rufst du da? Das bin ich nicht. Ganz im Gegenteil. Er wurde als Sohn Davids angesprochen und als solcher hat er darauf reagiert und das, was jetzt kommt, tut er als solcher. Mit anderen Worten, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, Jesus stellt hier klar, ich bin der von Gott verheißene Messias. Hier stehe ich, ich bin es. Ich wurde als solcher erkannt, ich wurde als solcher gerufen und hier bin ich. Ich bin es. Jesus fragt den Blinden, was willst du, dass ich dir tun soll? Nun, vielleicht kommt uns diese Frage etwas komisch vor. Jesus, gerade haben wir festgestellt, ist der Messias, ist der Sohn Gottes. In der Bibelstunde am Dienstag ging es um die Eigenschaften Gottes. Martin hat es vorhin erwähnt, dass Gott der allweise Gott ist. Das heißt, er weiß immer alles, zu jeder Zeit, uneingeschränkt. Wusste Jesus, was dieser Blinde wollte? Ja, natürlich wusste er das. Jesus wusste das schon lange, bevor der Blinde das überhaupt ausgerufen hat. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich mein. Auch in der Bibelstunde hieß es über Gott, er kennt dein Trachten lange im Voraus. Das heißt, dein Herzenswunsch, der ist noch ganz tief in deinem Herzen. Lange bevor du es in Worte fasst, weiß Gott schon davon. Wusste Jesus also, was der Blinde wollte? Ja, natürlich wusste er das, schon lange im Voraus. Warum fragte Jesus ihn, was willst du denn, dass ich dir tun soll? Liebe Geschwister, wenn ich das Handeln Jesu hier auf Erden mir so anschaue im Kontext, oder wenn ich das Evangelium versuche zu greifen, dann merke ich, da geht es immer um das Vertrauen als Antwort darauf. Das Vertrauen des Menschen als Antwort auf das Angebot, auf das Evangelium Gottes. Worum es Jesus hier geht, es geht um den Glauben, der geäußert werden soll. Was willst du, dass ich dir tun soll? Nun, ich will wieder sehend werden. Mit anderen Worten sagte dieser Blinde, Jesus von Nazareth, du Sohn Davids, ich bin blind, kein Mensch kann mir helfen. Ich bin für alle Zeiten dazu verdammt, hier im Staub zu sitzen, aber ich glaube, dass du mir helfen kannst. Erbarme dich. Jesus Christus antwortet spontan und direkt, und das zeigt mir, weil Jesus in sein Herz schauen konnte, Jesus hat Glauben gesehen. Jesus sah einen Menschen vor sich, dessen Herz sich ihm anvertraute. Jesus sagt, sei sehend, dein Glaube hat dich gerettet. Jesus sah sein Herz. Und um diesen Glauben ging es und geht es Jesus immer. Es geht darum, wie du als Mensch auf sein Wort, auf sein Angebot, auf das Evangelium reagierst. Vertraust du darauf? Dann wird Jesus handeln. Was passiert? Sogleich wurde er sehend, Vers 43, und folgte ihm nach und pries Gott, und das ganze Volk, das dies sah, lobte Gott. Also, der Sohn Davids, der Messias Gottes, der Retter der Welt, der Sohn Gottes, der gerade hier persönlich anwesend war, zeigte die Macht Gottes, und dieser Mann wurde sehend und pries Gott. Ich möchte ganz kurz dieses Geschehen nochmal heißgeschichtlich einordnen. Vorhin schon kurz erwähnt, wenn der Messias kommt, sagten die alten Schriften, wird er bestimmte Dinge tun. Ich möchte nur kurz ein paar Bibelstellen erwähnen, für alle, die es sich aufschreiben wollen. Jesaja 42, Verse 1 und dann 6 und 7. Da geht es darum, dass der Messias kommen wird, und dann heißt es in Vers 7, dass du die Augen der Blinden öffnest. War also eines der Dienstmerkmale des Messias, des Sohnes Davids, wenn er kommt und seinen Dienst hier verrichtet. Dann haben wir die Situation, dass Jesus in Nazareth in der Synagoge ist, Lukas Kapitel 4, und er schlägt dort die Jesaja-Rolle auf, die ihm gereicht wurde, und er liest dort, ab Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden. Jetzt könnte ich weitermachen. Da gibt es noch mehrere Stellen. Eine möchte ich noch abschließend erwähnen, und zwar als Johannes der Täufer im Kerker, im Gefängnis sitzt und Jünger losschickt, die zu Jesus gehen sollen,
und Jesus fragen sollen, bist du wirklich der, der kommen soll? Also mit anderen Worten, bist du der Sohn Davids, der angekündigt wurde? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du es nicht? Jesus antwortet nicht mit Ja oder Nein. Lesen wir Matthäus 11. Jesus antwortete ihnen, Vers 5, geht zurück zu Johannes, berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Was habt ihr denn gesehen und gehört? Als allererstes sagt Jesus, Blinde sehen. Damit sagte Jesus, das, was für den Sohn Davids angekündigt war, wie er sein wird, wie er dienen wird, mit welcher Vollmacht er dienen wird und was er tun wird, dazu gehört auch, und hier an der Stelle sogar die Nummer 1, ja, Matthäus 11, Vers 5, Blinde werden sehen. Das sollten die Jünger des Johannes ihm berichten, wenn sie zurückkommen. Jetzt kommen sie zurück, berichten ihm und sagen, du, Johannes, Jesus hat uns gesagt, ach übrigens, er hat nicht Ja oder Nein gesagt, er hat gesagt, wir sollen zu dir zurückgehen und sollen dir erzählen, was wir gesehen und gehört haben von seinem Dienst. Und weißt du, was wir gesehen haben? Blinde wurden sehend. Ein ganz klarer Beweis, Jesus ist der Sohn Davids. Er ist der Messias. Er ist da, von Gott verheißen. Er ist in unserer Mitte. Liebe Geschwister, die Heilung des blinden Bartimäus ist uneingeschränkt ein Wunder Gottes. Etwas Übernatürliches, Großartiges, Herrliches. Gott die Ehre dafür, Jesus Christus sei gepriesen, ist so ein Ereignis, was wirklich geschah. Dieses Ereignis ist aber auch ein Beweis der Güte und Liebe des Retters Jesus Christus. Das leuchtet für mich so richtig heraus, wie Jesus dort stehen bleibt, wie er den Blinden zu sich ruft, wie er sich seiner annimmt und wie der Blinde dann durch das Handeln Jesu wieder sehen kann. Wisst ihr, diese Geschichte sagt uns aber auch ganz klar, Jesus Christus ist der von Gott verheißene Retter. Auch mit diesem Wunder hat Jesus es ganz klar bewiesen. Ich bin der Sohn Davids, der von Gott verheißene. Und wisst ihr, was mich wirklich erstaunt? Dieser Blinde, er hat Dinge gesehen, die tausende Sehende nicht gesehen haben. Wie wunderbar ist doch Gottes Gnade. Auch heute ist es leider so, dass Menschen zum Glauben kommen, da stehen andere daneben und sagen, hätte ich nicht gedacht. Und wenn ich ehrlich bin, hätte ich eher gedacht, dass der vielleicht zum Glauben kommt. Der Blinde ist ein Beweis für Gottes Gnade und Güte. Durch Gottes Gnade und Güte hat er als Blinder Gottes Herrlichkeit gesehen und hat darauf geantwortet. Und viele Sehende sind dran vorbeigelaufen. Ich frage mich, was war mit diesen Menschen los, die in dieser Menge waren, die so ein eindeutiges Zeugnis gehört haben? Da ruft ein Blinder, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus lässt sich rufen, bestätigt, ich bin der Sohn Davids. Heilt den Blinden, er wird wirklich sehend. Und von dem Messias sprechen die alten Schriften, er wird Blinde sehend machen. In dem Moment war doch eigentlich alles klar. Warum haben diese Menschen den Messias weiterhin abgelehnt? Und wir werden es in den nächsten Predigten hören, was sie mit ihm alles angestellt haben. Schrecklich. Nun, ich muss noch einen zweiten Punkt ansprechen, und das ist die geistliche Bedeutung dieses Ereignisses. Wir haben jetzt die geschichtliche Bedeutung, das Ereignis als solches angesehen. Wirklich passiert, ja und Amen, Gott sei Dank. Aber in der Bibel finden wir die Blindheit oft im übertragenen Sinne. Also, jetzt waren wir gerade bei einem wirklich Blinden, der geheilt wurde. Wenn die Bibel aber von Blindheit spricht, spricht sie oft nicht von physischer Blindheit, sondern geistlicher Blindheit. Und das gar nicht so selten, sehr häufig sogar. Jesus gebraucht diese Aussage, wenn er zum Beispiel über die Pharisäer spricht. In Kapitel 15 Matthäus, in Kapitel 23 Matthäus spricht er von ihnen als von den blinden Führern. Also damit sagt Jesus, es gibt eine Gruppe, wahrscheinlich keine so sehr kleine, von blinden Menschen. Damit meint er jetzt geistlich blinde Menschen. Und jetzt kommen die Pharisäer und behaupten, sie sind Führer dieser Menschen und sie sind selbst auch noch blind. Was für eine Katastrophe. Pharisäer blind als geistliche Führer, die Menschen in Israel blind, weil sie Gottes Herrlichkeit nicht sehen. Schlimm. Ein ganz prominentes Beispiel ist der Saulus, übrigens auch Pharisäer. Von ihm lesen wir, als er als Verfolger der Gemeinde Jesu Christi nach Damaskus geht oder reitet. Dort hatte er vor, Christen zu verhaften, möglicherweise zu töten. Und dort erscheint Jesus ihm, Jesus der Verherrlichte. Ich kürze es ab. In der Apostelgeschichte wird berichtet, dass Saulus blind wird, also auch physisch blind, er sieht nichts mehr, man muss ihn führen. Und dann ist er einige Tage alleine, später heißt es von ihm, er betet. In seinem Herzen passierte etwas Göttliches, etwas von Gott Geschenktes. Das Evangelium fing an, in seinem Herzen zu wirken. Er begriff plötzlich, er ist ja gar nicht das, was er die ganze Zeit dachte, dass er es ist. Was war er denn? Nun, er war ein feinster Pharisäer. Er hatte eine ganze Liste vorzuweisen unter seinen Kollegen und alle nickten anerkennend. Saulus, du hast recht. Du hast recht. Du bist einer der Besten. Du bist einer der Besten. Jetzt sitzt er da, blind, physisch blind, geschlagen in seinem Herzen, betend vor Gott und muss erkennen, ich bin eine Null. Und davon berichtet er später in seinen Briefen. Alles, was ich dachte, was ich so an Errungenschaften hatte, ist eine Null, gar nichts wert vor Gott. Und dann passiert etwas, Gott schickt Hananias und sagt zu ihm, geh hin und bete für Saulus, ich habe eine große Aufgabe für ihn. Und wisst ihr, was dort steht? Saulus kommt, betet für ihn und dann steht im Vers 18 Apostelgeschichte 9. Und sogleich fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Was für ein zufälliger Ausdruck. Natürlich nicht zufällig. Ein geistlich blinder Mensch muss von Gott die Gnade erhalten, dass er Gottes Realität und seine eigene im Lichte Gottes blickt. Solange das nicht stattfindet, ist es ein Blinder, der herumtappt in der geistlichen Welt und überhaupt nicht weiß, wo vorne und hinten ist. So ging es Saulus. Ja, er hatte vieles vorzuweisen, aber das Allerwichtigste hat er nicht begriffen, und zwar, wie er im Lichte des heiligen Gottes steht. Er dachte, er steht hier. Und plötzlich muss er erkennen, er ist da ganz unten im Dreck. Er ist eine Null. Alles, was er dachte, was vor Gott gilt, gilt plötzlich gar nicht. Und er ist auf Gottes Gnade angewiesen. Später im Zeugnis von dann schon Apostel Paulus lesen wir, dass Jesus Christus ihm die Aufgabe gab. Apostelgeschichte 26 lesen wir in Vers 18. Er soll gehen und predigen unter die Heiden und ihnen was? Die Augen öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Auch hier wieder Blindheit. Jesus Christus sagt, Paulus, so wie du jetzt sehend geworden bist, so wie du jetzt verstehst, du warst vorher blind für das Evangelium, blind für Gottes Reich. Jetzt verstehst du es und ich will, dass du gehst und den Blinden da draußen, den geistlich Blinden da draußen, die Augen öffnest. Du sollst ihnen sagen, dass sie das Evangelium Jesu Christi brauchen, um errettet zu werden. Und wir wissen, dass Paulus es ernst genommen hat und tat. Und viele, viele, viele Menschen durch seinen Dienst, durch Gottes Gnade, zum Augenlicht kamen. Und jetzt werde ich persönlich, wenn du ehrlich bist und jetzt zurückdenkst, wie war das denn bei dir? Dann wirst du zugeben, dass du eine Zeit deines Lebens hattest, wo du für die Dinge Gottes blind warst. Du hast es nicht geblickt. Wie oft höre ich den Satz, und mir ging es ja selber so, da schlagen Menschen die Bibel auf, lesen, machen sie wieder zu, ich verstehe null. Komisch, oder? Dabei sind es Menschen, die eine hohe Bildung haben. Ist nicht so, dass sie jetzt nicht lesen könnten. Natürlich können sie lesen. Sie bilden sich sogar ein, komplizierte Texte zu verstehen. Dann schlagen sie die Bibel auf, ich verstehe null. Was passiert da? Geistliche Blindheit. Die Augen des Herzens sind zu. Sie müssen geöffnet werden. Und genau das ist der Dienst der Gemeinde Jesu Christi in dieser Welt. Wir selbst erkennen, wir waren blind, wir wurden sehend durch die Gnade Gottes. Und jetzt sind wir unterwegs. Jesus sagt an einer Stelle, ihr seid das Licht der Welt. Ein anderer Ausdruck dafür. Öffnet den Menschen die geistlichen Augen, dass sie mich erkennen. Weist auf mich hin. Ich bin der Sohn Davids. Ich bin der Erlöser. Wir singen hoffentlich gleich ein wunderbares Lied. Da heißt es in der ersten Strophe, O Gnade Gottes, wunderbar hast du errettet mich. Ich war verloren, ganz und gar, war blind, jetzt sehe ich. Nun, es wäre eigentlich jetzt genug und ich müsste oder sollte hier abschließen. Aber ein Gedanke ist einfach noch da, ich muss ihn äußern. Auch aufgrund dieser Geschichte mit den Blinden und den Menschen, die um Jesus so herum waren, wie sie sich da verhalten haben. Ich habe den Eindruck, wenn Jesus uns die Augen öffnet für das Evangelium, für ihn selbst und wie ihn erkennen und als Heiland annehmen, es gehen uns die Augen auf, buchstäblich. Aber wir Menschen, auch Nachfolger Jesu Christi, wir leiden an Sehschwäche. Erlaubt mir das mal im Kontext heute so zu sagen. Wir leiden an Sehschwäche. Wir brauchen regelmäßig Korrekturen. Wir Menschen, die eine Brille tragen, regelmäßig zum Augenarzt müssen und dann wird korrigiert, da wird ein neues Glas eingesetzt, was auch immer. Bald muss ich auch hin. Ich brauche eine. Wenn ich zum Beispiel an Petrus denke, ein großer Apostel des Herrn. Ich denke an die Pfingstpredigt. Wow! Durch die Predigt des Petrus kommen so viele zum Glauben. Etwas Großartiges. Da vergehen ein paar Kapitel. Da ist dieser Petrus auf einem Dach und bekommt von Gott eine Vision. Nicht? Ihr kennt das mit dem Tuch und den unreinen Tieren. Da kommt dieses Tuch herunter, Gott lässt ihn hineinblicken und die unreinen Tiere sehen und dann sagt Gott zu ihm, Petrus, schlachte und iss. Und wisst ihr, was da passiert? Dreimal sagt Petrus zu seinem Herrn, Herr, nein. Ein Paradox in sich. Herr, nein. Geht schon gar nicht. Okay? Also entweder Herr oder nein, aber nicht Herr, nein. Und das sagte er dreimal. Das heißt, Petrus war für eine wichtige Botschaft Gottes in dem Moment noch blind. Er brauchte dringend eine Korrektur. Und was war das für eine? Gott wollte ihm sagen, lieber Petrus, ich will dich zu den Heiden gleich schicken, von denen du bisher gesagt hast, da gehe ich niemals ins Haus. Ich werde niemals da an einem Tisch mit ihnen sitzen. Und genau da wirst du jetzt hingehen, weil ich vorhabe, diese Menschen zu retten. Das hat Petrus nicht gesehen. Und diese Korrektur brauchte er. Später im Hause des Cornelius sagt Petrus Folgendes. Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder sich ihm zu nahen. Doch mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein und unrein nennen soll. Ich habe es vorher nicht gesehen. Ich war blind. Ich dachte, ich sehe, aber ich sah es nicht. Jetzt hat Gott es mir gezeigt, jetzt sehe ich es. Ich bin hier. Und später, als er vor den Aposteln in Jerusalem ist und sie ihn erstmal anklagen, was hast du da gemacht? Und er alles erzählt, spricht er dann, was Gott getan hat und fügt hinzu. Wer war denn ich, dass ich Gott hätte wehren können? Was für ein weiser Satz. Ich bilde mir nicht ein, für Gott Dinge zu sprechen, die Gott gar nicht sprechen will. Ich bilde mir nicht ein, etwas zu tun, was Gott gar nicht getan haben will. Wie die Menschen damals in dieser Traube, nicht dem Blinden zu sagen, halt mal deinen Mund. Petrus hätte am liebsten gesagt, ich gehe niemals zu den Heiden und wer dahin gehen will vor den Aposteln, den halte ich fest, geh nicht dahin. Der Herr muss ihm die Sehstärke einstellen. Er muss ihm diese Sehschwäche nehmen, dass er sehen kann, was der Herr vorhat, was sein Plan ist. Nun, jetzt könnte ich an dieser Stelle noch viele Beispiele bringen. Vielleicht noch kurz den Gedanken, Gott muss uns auch oft korrigieren in Situationen, wo wir denken, wie in der Bibelstunde übrigens, der Kontext, die rote Linie, dass Gott Dinge nicht im Blick hat. Du denkst, es müsste so sein, aber Gott hat was ganz anderes vor. Und dann hast du innere Not, du hast Probleme, bis du dann ehrlich vor Gott stehst und er dir die Sehstärke wiederherstellt, eine Korrektur vornimmt und dann siehst du plötzlich seine Welt, seinen Willen und hoffentlich so reagierst wie der Blinde damals. Was hat er gemacht? Er pries Gott und das steckte an. Alle, die es gesehen haben, priesen Gott. Und dazu möchte ich aufrufen als Anwendung. Liebe Geschwister, wenn wir erkannt haben, wir waren blind und Gott hat uns das Licht, das geistliche Licht geschenkt, unsere Augen für seine Welt geöffnet, dann ist das dankenswert, lobenswert. Ihm gehört Anbetung. Von uns aus hätten wir das nie geblickt. Zweitens, wenn wir das begriffen haben, lasst uns anderen helfen, zu Jesus zu finden, damit auch ihr Augenlicht von ihm hergestellt wird, dass sie seine Welt sehen, dass sie ihn sehen. Und lasst uns bitte offen sein für eine Korrektur. Denn als Nachfolger Jesu Christi sehen wir stückweise, sagte Paulus an einer Stelle. Wir brauchen regelmäßig Korrektur, lehrmäßig, aber auch als Ermutigung im Alltag, wenn wir mit Dingen nicht klarkommen. Wir brauchen Korrektur, damit wir Gottes Perspektive haben und das sehen, was er uns zeigen will. Das wird ihn ehren, das wird unsere Herzen aufbauen, das wünsche ich uns.